Momente. Im Moment passt das ja irgendwie so, das Licht ist gekommen. Wir haben heute und morgen so den dunkelsten Tag des Jahres, ne? Ist ganz spannend. Und das Licht ist gekommen, ja. Bald haben wir Weihnachten die Woche. Finde ich ganz toll. Und wir brauchen auch Licht, um unseren Weg zu sehen. Aber es ist so, ja. Vers 5, denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Das war die Erkenntnis der Magier, die aus dem Osten kamen. Sie hatten keinen Blitz vom Himmel gesehen, ja. Es war keine laute Stimme, kein Knall, aber sie haben gewusst, da ist jetzt irgendwas ganz Besonderes geschehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, wo ihr euch bekehrt habt, wo ihr so eure erste Begegnung wirklich mit Gott hattet. Das war auch kein lauter Knall oder so, sondern ihr habt irgendwo Gott wahrgenommen. Ihr habt erkannt, da ist ein Meer. Und ihr habt irgendwo dadurch Gott gefunden, weil ihr da aufmerksam wart, weil ihr dieser leisen Stimme nachgegangen seid. Und so ist es mit den Magiern. Sie haben einen Stern gesehen. Sie haben nicht alles kapiert. Sie haben auch Gott nicht erkannt, ja. Es waren noch nicht mal Juden. Es waren heidnische Menschen. Und dennoch, ja, haben sie ein Zeichen bekommen und waren offen dafür. Und die Frage ist nicht, Weihnachten gibt es Gott, sondern wenn Gott mich ruft, lasse ich mich von ihm rufen. Weihnachten ist ein gewisser Ruf an uns, ihm zu begegnen, für ihn offen zu sein. Dadurch, dass, sage ich mal, Gott die Magier berufen hat, ja, also ich sag mal, im Alten Testament ist das sehr kritisch mit den Magiern. Wenn ihr das Alte Testament kennt, wisst ihr, es ist eigentlich verboten, sage ich mal, vom Alten Testament her, andere Götter, andere Quellen zu befragen nach Gottes Willen. Ja, Gott alleine will verehrt werden. Und dennoch beruft er Magier. Warum macht er das? Die Frage werde ich euch jetzt beantworten. Ich komme später nochmal drauf zurück. Zum einen, denke ich, hat Gott einfach ein krasses Statement gesetzt. Er hat nämlich gesagt, Jesus ist gekommen für die ganzen, für alle Völker. Nicht mehr nur für die Juden, auch für die Juden, ganz klar, aber eben auch für die Völker. Und das sieht man schon daran, dass die Magier berufen worden sind. Ja, die kamen irgendwo aus Persien, vermutet man, ja, Richtung Babylon, irgendwo so daher, Richtung Osten, und sind dazu berufen worden, ja, auf den Messias hinzuweisen. Und das ist schon eine krasse Sache. Was auch interessant ist an der Geschichte, sie hören nicht die Stimme Gottes, oder es wird ihnen Micha 5 irgendwo bewusst, ja, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Nichts dergleichen, ja. Sondern Gott geht darauf ein, das sind Sterndeuter, diese Magier. Die haben Politiker, hochrangige Männer haben die beraten und selber waren sie teilweise in politischen Stellungen, weil sie einfach einen Draht zum Übernatürlichen hatten. Und sie konnten wirklich da auch was hören und sehen. Und Jesus geht total auf ihr Weltbild ein, ja. Er spricht durch sie, durch den Stern, ja, was sie gewohnt sind, wie eben Übernatürliche zu ihnen spricht. Er spricht durch einen Stern, ja. Er geht also völlig auf ihren Kontext ein. Das finde ich auch sehr spannend. Das sagt uns irgendwie so ein Stück weit, ja, was ist denn der Kontext von deinem ungläubigen Nachbarn, ja, dass man sich das einfach auch immer wieder ein bisschen überlegt. Ist es vielleicht, dass du ihm mal ein Geschenk rüberbringst zu Weihnachten, obwohl du vielleicht im Stress bist? Oder ist es irgendwie eine andere Sprache, die er spricht? Was ist seine Liebessprache? Wo ist er empfänglich? Wo braucht er vielleicht Hilfe? Wo kannst du ihm das Evangelium rüberbringen? Und wir sehen hier an Gott, er geht völlig auf die Magier ein. Ja, er spricht durch den Stern zu ihnen. Ist echt spannend. Und das Schöne ist, die ganze Welt ist eingeladen, ihn zu erkennen. Ja, Jesus Christus, den Messias zu erkennen. Und man muss sagen, auch die queeren Menschen und auch die, sage ich mal, eine sexuelle, völlig andere Orientierung haben, sind eingeladen, zu Gott zu kommen. Jeder Mensch, niemand ist ausgeschlossen. Das ist erstmal das Evangelium. Ganz egal, wie ihre Wege sind. Und da komme ich nachher nochmal noch drauf zurück. Gott holt die Menschen dort ab, einfach wo sie stehen. Und er lässt sie nicht, ja, er lässt sie nicht, wie sie sind. Er führt sie zu Jesus. Aber mal zu Bethlehem. Bethlehem, das ist nicht die Metropole, ja, das ist ja echt eine kleine Stadt, das ist ein Dörfchen mit nicht mal 1000 Einwohner. Also ein ganz kleines Ding. Ich meine, heute kann es größer sein, weil es ja eine Touristenmetropole ist. Aber früher, das war ein ganz kleines Ding. Und spannend ist, dass Micha das vorhersagt, ne? Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephraim, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und sein Ursprung, Sprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her, ja. Also da kommt schon so ein Stück weit wieder rüber. Ja, Jesus gab's schon bei der Erschaffung der Welt, war er schon dabei, ja. Und jetzt kommt er als Messias in das kleine Bethlehem, das Unscheinbare. Und was ich euch sagen will, Gott kommt ins Unscheinbare hinein. Was auch nochmal ein interessanter Einschub ist, ich habe nochmal so ein bisschen in eine jüdische Auslegung geschaut. Und die Rabbiner, ich sag mal, eigentlich lehnen sie Jesus ja ab. Ja, sie sagen, er ist nicht der Messias. Aber in ihren Schriften, ja, wird trotzdem erwähnt, dass er in Bethlehem geboren wird. Und ich habe da mal nachgeschaut. Menachem heißt er. Er wird in Bethlehem geboren und er ist der Erlöser. Das steht da. Und steht an zwei Stellen sogar. Menachem, da habe ich mich gewundert. Naja, kann man das auf Jesus beziehen? Was soll das heißen? Aber Menachem heißt einfach der Tröster auf Hebräisch. Und dann wird's wieder interessant, ja? Weil wenn du in Jesaja 40, Vers 1 schaust, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr, euer Gott. Das Volk war irgendwo in Babylon verschleppt. Und das sind die Trostworte, tröstet mein Volk. Menachem, der Tröster. Oder spannend, ja, wenn man bei Simeon mal schaut, fand ich auch eine spannende Entdeckung. Lukas 2, Vers 25. Der Simeon, das war ja, ich glaube, auch ein älterer Mann, der hat gewartet, den Messias zu sehen. Er hat das Baby zu sehen bekommen und er sollte über den Messias prophezeien. Und er sagt, ja, Israel wartet auf den Tröster. Das ist interessant, ja, Menachem. Jesus kam, um uns zu trösten. Ja, und Jesus kam eben nicht als der Held, er kam nicht pompös, ja, grandios, sondern er kam als ein hilfloses Kind in eine stinkige Krippe hinein. Und selbst die Sterndeuter, ja, waren ein Stückchen verwirrt, die gingen nämlich erstmal nach Bethlehem, ja, weil sie gedacht haben, na ja, der kommt in die Metropole Jerusalem, ja, da ist der Tempel, ja, da steppt der Bär, ja, da muss Jesus geboren werden. Nein, ja, sie wurden korrigiert auf ihrem Weg und es war Bethlehem, so wurde es auch vorhergesagt. Und was man da so ein bisschen sehen kann, Jesus oder Gott wirkt im Kleinen. Manchmal tun wir kleine Dinge für Gott. Gar nichts so Überwältigendes und keiner sieht es vielleicht großartig, was du tust in deinem Alltag, ja. Aber für Gott sind kleine Dinge total wichtig. Gott wirkt durch kleine Dinge und ich möchte euch echt ermutigen, wo ihr kleine Dinge für Gott tut, tut es wirklich wertschätzen, weil Gott wertschätzt kleine Anfänge, kleine Dinge. Und ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, was mich echt beeindruckt hat. Da war ein alter Mann, ja, und der war berufen. Der hat es gewusst innerlich im Herzen, ich soll rausgehen, der war in Australien, ich soll rausgehen in meiner Stadt an einer Ecke und ich werde Traktate einfach verteilen an Menschen. Und er hat es jahrelang gemacht, ja, ein kleiner Dienst. Zwischendrin war er echt frustriert, weil es hat sich keiner bekehrt. Und keiner hat ihm gesagt, wie toll das ist. Ach, vielen Dank, sondern sie haben das so mitgenommen, wie die Leute halt so sind, ja, wenn sie es dann überhaupt genommen haben und sind dann weitergelaufen. Und viele Jahre später ist Folgendes passiert. Da haben sich zwei Leute getroffen, ein Gemeindegründer und noch ein anderer. Und die waren beide in dieser Stadt, wo dieser Mann war. Und dann sagten sie, wie hast du dich eigentlich bekehrt? Hast du auch mal diesen alten Mann da in der Stadt gesehen? Ja, der hat mir ein Traktat gegeben und das habe ich zu Hause gelesen. Ich war so berührt, ich habe mich bekehrt. Und der Gemeindegründer hat das Gleiche gesagt. Und er hat dann eine Berufung bekommen, eine Gemeinde zu gründen. Und diese Gemeinde hat Tochtergemeinden gegründet. Und wisst ihr, dieser alte Mann hat es nicht gewusst. Aber Gott hat es so benutzt, seine Treue, dass da wirklich ein Schneeball von, sag ich mal, Segnungen entstanden ist, ohne dass er es gewusst hat. Irgendwann haben sie den Mann mal bereist und haben ihm das erzählt, ja. Und der Mann war natürlich zu Tränen gerührt. weil er das nicht gewusst hat, ja, was da passiert ist. Manchmal wissen wir nicht, was unsere kleinen Dinge tun, ja. Unser Frauenfrühstück, Lauftreff, Männertreff, Lobpreis machen hier oder im Adventskaffee helfen. Wir wissen nicht, was es letztendlich bewirkt. Weil wenn sich jemand bekehrt, ist es oft so, dass andere davon auch wieder berührt werden von dem Guten, was wir tun. Ja, es ist wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst, der macht so Wellen, ne? Und so tun, unsere guten Dinge, die wir tun, die haben Auswirkungen. Und ganz besonders natürlich sowas Evangelistisches, aber auch die ganzen anderen Dinge, die wir tun an Gutem, ja, was wir in diese Welt reinsehen, das hat Auswirkungen. Und manche haben diesen alten Mann belächelt, aber dieser Mann ist eigentlich ein Held, ja. Aber er hat, im ganz Kleinen war er treu. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, kleine Dinge nicht zu verachten, weil Gott wirkt im Kleinen. Er hätte ja auch Jesus ganz anders kommen lassen können, aber das hat er nicht. Er hat ihn als ein hilfloses Baby geschickt. Ja, es ist so, ne? Dann nochmal zurück zu den Magiern. Das eine Statement ist, Gott hat die Magier gesandt, damit sie einfach klar machen, damit Gott ein Statement setzt. Diese Magier stehen dafür, dass Gott das Evangelium auch für die Völker hat. Für jeden, auch der hier irgendwo auf der Welt lebt, egal welcher Religion und was er tut oder macht. Gott möchte alle, liebt alle Menschen und möchte, dass alle Menschen das Evangelium hören. Aber die andere Sache ist, ich vermute, die Magier sind auch deshalb benutzt worden oder berufen worden, diesen Stern zu sehen, und Gott hat zu ihnen geredet, weil sie einfach offen waren, ja? Weil stellt euch jetzt mal die Schriftgelehrten vor. Die Schriftgelehrten, die alles wussten, ja. Die waren ja auch teilweise sehr selbstgerecht. Jesus tadelt sie ja auch in ganz vielen Stellen. Und teilweise, die haben ja ihre Gesetze gehabt. Aber die haben um die Gesetze nochmal einen Zaun gezogen, ja, so dass man ja nicht irgendwelche Gesetze übertritt. Also sie waren sehr religiös, sage ich mal. Und sie haben ihre ganz festen Vorstellungen gehabt, wie Jesus wieder, also wie der Messias kommt, ja. Der Messias kommt nämlich, für die meisten kam er mit Glanz und Gloria, sage ich mal, ja. Sie haben erwartet ein politisches Weltreich. Sie haben erwartet, dass die Zeiten, wie sie bei König Salomo waren, ja, wo er diesen großen Tempel hat, solche Zeiten haben sie erwartet, ja, ein politisches Großreich, ja, ein Messias, der sie befreit aus der Römerherrschaft, ja, von denen sie ja bedrückt wurden, ja, die da die Hoherrschaft hatten. Das haben sie erwartet. Glaubt ihr, die waren offen, dass Gott zu ihnen redet, zu ihrem Herzen? Da kommt der Messias als ein hilfloses Baby in eine stinkige Krippe und wird von einem jungen Mädel geboren, ja. Wahrscheinlich war Maria nicht sehr alt. Die haben früher früh geheiratet, im Teenie-Alter, würden wir heute sagen. Wahrscheinlich wären sie nicht losgegangen. Wahrscheinlich waren ihre Herzen auch verschlossen dafür, weil sie ja alles wussten. Ja, sie waren sich ja sicher. Und was ich euch sagen möchte ist, wir können manchmal alles wissen, vor allem wenn wir viele Jahre gläubig sind, Jahrzehnte gläubig sind. Aber trotzdem offen zu bleiben, dass Gott reden darf zu uns, dass Gott unsere Vorstellungen auch über den Haufen werfen kann, ja, und dass wir offen sind, dass Gott uns benutzen kann, dass Gott uns führen darf, dass er uns leiten darf, dass wir immer wieder ihn auch fragen, was ist der Plan heute für meinen Tag? Ich meine, ich plane meinen Tag auch immer, und es ist gut, wenn du deinen Tag, dein Leben irgendwo planst, ja. Aber dann offen zu bleiben, dass Gott auch eine Unterbrechung schenken darf, dass Gott dir einen Impuls geben kann, vielleicht etwas zu machen, was du nicht geplant hast, was dir auch Zeit kostet. Aber ich habe schon oft festgestellt, wenn ich dann dem Impuls nachgebe, ist das eine große Freude, weil ich dann irgendwas tue, was mich zwar Zeit kostet, aber dann merke ich, die anderen Sachen gehen plötzlich ganz schnell. Und wofür ich gedacht habe, brauche ich länger. Und da offen zu sein, dass Gott uns führen, dass er uns leiten kann, jeden Tag neu. Dass wir uns nicht so gemütlich einrichten und glauben, wir wissen alles, sondern in dieser Beziehung, in Verbindung zu bleiben und offen zu bleiben für Gott. Und ich glaube, deshalb sind sie berufen worden. Ein Stern, der zwingt niemanden, der drängt nicht, aber er leuchtet. Und man muss hinschauen. Gott führt nicht mit Druck, sondern manchmal einfach mit kleinen Hinweisen. Ja, die Männer belehren uns im Prinzip, Glaube beginnt nicht mit den dicken Antworten unbedingt, sondern mit Bewegung. In Bewegung einfach bleiben. Einfach mal losgehen, etwas tun, etwas machen. Ja, ich habe auch ein kleines Zeugnis für euch. Bevor ich in eure Gemeinde gekommen bin, kurz davor, wo ich wusste, ich kriege die Stelle, da war ich in meinem Leiterteam im Gospelforum und da habe ich ein prophetisches Bild gehabt. Und ich habe die Gemeinde gesehen, eure Gemeinde, als ein Zelt. Und ich habe gesehen, wie Gott einen Zeltstab weitersteckt. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, Gott macht, will einen neuen Dienst bei euch anfangen durch mich, ja, weil ich ja jetzt komme. Ich habe ja dann auch, will ja auch was investieren. Und hat so eigentlich, ich soll einen neuen Dienst anfangen. Für mich war klar, ach, das ist bestimmt Asylantenarbeit, weil das ist ja hier direkt um die Ecke und da sind auch oft immer viele Kinder. Und ich war schon mehrmals drin, habe auch für Leute gebetet und das lief immer richtig gut. Und die Leute waren berührt und wir hatten ja schon einen Almasira-Kurs auch mal gemacht vor vielen Jahren. Aber dieses Mal war es so, ich bin jetzt Asylant, ich war zweimal da, habe Essen verteilt, aber ich habe null Kontakt mit den Leuten gekriegt und die, die ich getroffen habe, die konnten kein Wort Deutsch, also und auch kein Englisch, also ich konnte mich so gut wie überhaupt nicht unterhalten. Irgendwie ging nichts, war wie so eine Mauer, es war nett, ich habe da Sachen verteilt, die haben sich gefreut, aber irgendwie habe ich so gespürt, das ist es nicht, ne? Und dann bin ich ja in den Leiterkreis gegangen, GLK, und dann haben wir ein bisschen geredet und dann kam irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Caro war oder wer, hat dann vom Lauftreff angefangen und dann wusste ich ja, ich muss meinen Weg da korrigieren und dann haben wir den Lauftreff angefangen und der Lauftreff ist auch ein bisschen in Korrektur, wir verändern jetzt wieder ein bisschen was, aber ich habe so gedacht, ja, es ist wichtig, einfach sich manchmal aufzumachen, sich was zu trauen. Und dann offen zu sein, wenn Gott die Richtung ein bisschen verändert. Das ist wie ein Auto, ja. Wenn es da in der Garage steht und du bewegst es nicht, dann passiert nichts, ja. Das Auto ist zum Fahren da und dann gelenkt zu werden, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Bewegung bleiben, ja. Dass wir irgendwo was tun und dass wir einfach offen sind für Gott. Und für seinen Stern, sein Leuchten, das er uns immer wieder schenkt in irgendeiner Form. Das soweit. Ja, dann kommen wir mal zu Herodes. Herodes ist eine krasse Figur, ne? Als der König Herodes das hörte, erschrak er. Ja, er erschrak natürlich nicht wegen dem kleinen Kindlein, sondern erschrak, weil das Kindlein mal ein König werden sollte, ja, der Herrscher über Israel. Und das war, wow, für Herodes eine echte Herausforderung. Herodes, der litt unter einer Wahnvorstellung, muss man fast sagen, ja. Das ist sehr gut bezeugt auch, ja. Da gibt es schriftliches Material aus der Zeit. Herodes hat so eine Panik gehabt, dass irgendjemand an seinem Stuhl sägt, ja, dass er die Leute hat umbringen lassen reihenweise. Das ging so weit, dass Herodes sogar von seiner Frau Verwandte umbringen lassen hat, wo er Angst hatte, die kommen ihm zu nahe. Also Herodes war echt ein Mann, der war von Angst geleitet, ja. Der hatte Angst, seine Macht zu verlieren. Und es war so, er hatte einige Söhne, selbst die hat er teilweise umbringen lassen. Überlegt euch das mal. Das eigene Fleisch und Blut, ja. Der Mann war wirklich getrieben. Wir sollten also niemals getrieben sein, dass wir unbedingt unseren Dienst festhalten oder so, sondern offen sein. Was möchte Gott, ja, weil wir sind Königskinder, mehr Würde, mehr Ehre können wir gar nicht haben, ja. Unser Posten, den wir vielleicht in der Gemeinde oder in der Welt haben, der gibt uns vielleicht eine gewisse Anerkennung, aber das ist nie von Bestand und es ist nicht so beständig wie das, dass wir einfach Königskinder sind, ja. Ob wir gerade in Dreck gefallen sind und alle gucken blöd auf uns oder ob wir gerade den super tollen Posten haben und haben Ehre von Menschen, ja. Die Ehre, die wir von Gott bekommen, ja, weil wir seine königlichen Kinder sind, die kann dir niemand rauben. Deswegen brauchen wir als Christen niemals darum kämpfen, um irgendeine Machtposition. Aber was man da auch rausziehen kann, ist, Herodes wollte das Kind natürlich töten, ja, ganz klar. Das sagt die ganze Geschichte. Das sagt auch sein Hintergrund. Aber er konnte das Kind nicht töten. Das Kind hatte eine Berufung und deshalb konnte er das nicht tun. Das ging nicht, ja, weil Gott steht über den Herodes, ja. Gott ist letztendlich der Herrscher der Erde. Nicht ein Herodes oder ein Putin oder sonst irgendein Machthaber, sondern Gott ist der Herrscher, auch wenn wir Negatives erleben. Und das ist die tröstliche Wahrheit, ja. Kein Mensch kann über uns, mit uns machen, was er will. Höchstens Gott lässt das zu, ja. Aber Gott ist in Kontrolle. Wenn wir berufen sind, irgendetwas zu tun, dann kann kein Mensch, keine Macht, kein Widerstand, nichts kann unserer Berufung entgegenstehen. Ja, auch kein Schicksalsschlag, keine Krankheit, sondern Gott ist in Kontrolle. Das ist was total Tröstliches. Und mir hat einer aus der Gemeinde gesagt, ich sage jetzt nicht den Namen, aber einer von euch hat mir gesagt, der auch mit Krankheit zu kämpfen hat, und das fand ich stark. Der hat zu mir gesagt, ja, ich bin gewisserweise krank, aber ich habe Vertrauen, dass ich genau das machen kann, wozu Gott mich berufen hat, was mein Auftrag ist. Und das fand ich stark, ja. Da loszulassen, zu sagen, Gott ist in Kontrolle. Ja, ich kann das tun, was Gott von mir möchte. Und der Einzige, der deine Berufung aufhalten kann, das bist du selber. Indem du Zweifeln nachgibst und längere Zeit Raum gibst. Zweifel sind normal, die haben wir alle. Aber wir dürfen ihnen nicht zu lange Raum geben. Wir müssen damit zu Gott kommen und wieder zum Glauben finden. Aber keine Herodisse der Welt können das aufhalten, was Gott mit uns vorhat. Und sie konnten auch den Messias nicht töten. Das war nicht möglich. Und Gott hat seine Wege, seinen Plan mit uns durchzuziehen, ja. Die Magier zum Beispiel, die haben geträumt. Geht einen anderen Weg zurück und geht nicht mehr zu Herodes, ja, weil er das Kind eben töten will. Und auch zu Josef. Auch er hatte einen Traum. Er wusste, er geht jetzt mit dem Kind nach Ägypten, sodass es aus dem Zugriff des Herodes heraus war. Weihnachten bedeutet eben, Gott ist total verlässlich für uns. Ja, und dann, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Freude entsteht nicht aus Erklärungen, dass ich alles verstanden habe oder aus Leistung. Freude entsteht aus Begegnung. Das war die Predigt von letzter Woche, ja. Wenn ich Jesus begegne, dann entsteht Freude, ja. Und sie hatten keine Freude, weil da ein Riesenpalast war, weil da ein großer Thron war oder weil sie den großen Beweis hatten. Sie hatten ja gar keinen Beweis, ja. Sondern sie hatten einfach Glauben. Und sie fielen nieder und hatten riesige Freude. Und dann haben sie eben diese Geschenke ausgeteilt. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold, das steht dafür, dass sie sagen, du bist König. Es gab Gegenden, da hieß es, wenn man einem König begegnet, dann muss man Geschenke mitbringen. Und Gold, ja, ich sag mal, das ist das Edelmetall der Könige. Ja, Gold ist das Metall, was einen unglaublich hohen Wert hat, sogar heute noch, ne? Leute horten teilweise Gold, weil das eine verlässliche Geldwertquelle ist. Gold, du bist König, haben sie gesagt. Und wisst ihr, wozu das Gold auch noch war? Es war im Prinzip eine Versorgung Gottes, ja? Weil die waren ja dann in Ägypten später und hatten nichts mehr. Das, kein Häuschen, ja? Keine Ziegen, Schafe, wo sie vielleicht hätten Käse machen können oder irgendwas. Sondern die waren dann versorgt mit dem Gold. Ich vermute mal, dass sie sich dort dann ein Häuschen oder eine Hütte oder was weiß ich eben auch kaufen konnten und sich versorgen konnten. Der Weihrauch ist eine priesterliche Gabe, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Landeskirche kennt. Die katholische Kirche macht das auch. Da wird der ganze Raum wird mit Weihrauch eingeräuchert. Der Weihrauch, der steht dafür, das ist eine Brücke zwischen dem Priester und Gott. Ja, das ist ganz interessant. Und Jesus ist auch die Brücke zu Gott. Deswegen hat er diesen Weihrauch bekommen. Myrrhe, das ist eine Gabe zur Salbung von Toten. Also Jesus ist gekommen, ja, um zu sterben letztendlich, um den Preis am Kreuz zu bezahlen. Er steht, das Myrrhe steht für den leidenden Erlöser. Ja, deswegen, was können wir ihm bringen? unsere Zeit, unsere Kontrolle vielleicht über das Leben, unsere Sorgen, Wunden, Krankheit, unsere Anbetung, unsere Leiden, letztendlich unser Leben. Ja, wenn du getauft bist, heißt das, du bist auf den Tod Christi auch getauft. Das ist die Bedeutung der Taufe. Ob du jetzt klein getauft bist oder groß, das ist die Bedeutung. Und ich glaube, wenn unser Leben in den Händen des Retters ist, dann ist es da richtig gut aufgehoben, weil er der König der Könige ist. Ja, warum ist dieses Kind gekommen? Die Magier, sie haben wirklich nur ein Baby gefunden, kein Symbol, keine Idee, keine Lehre. Sie finden ein Kind. Gott wird Mensch. Aber Gott wird Mensch, das muss man weiterfassen, ja. Gott kommt zu uns durch Jesus Christus. Er lässt sich auf unsere Ebene herab, um uns zu verstehen, um unsere Sünde letztendlich ans Kreuz zu tragen. Und das ist an Weihnachten der größte Faktor, den wir haben können. Dankbarkeit gegenüber dem, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Ja, er kam, hat den Himmel verlassen, ja. Er war im absoluten Wellness-Paradies da oben, ja. Und kam auf unsere Welt, in unsere Welt hinein. Das ist der Hammer, um dann letztendlich ans Kreuz zu gehen. Solch ein Gott findest du in keiner Religion. Es gibt nichts Vergleichbares wie das, was unser Gott getan hat. Im Prinzip ist aus Weihnachten ein bisschen ein Familienfest geworden. Aber eigentlich ist es das Rettungsfest, ja. Wir sind errettet. Nicht, weil wir ihn gesucht haben, sondern er hat uns gefunden, muss man fast sagen, ne? Und das ist wirklich ein riesiger Grund, dankbar zu sein. Ja, und die Magier, sie zogen auf einem anderen Weg heim. Das ist nicht nur ein Nebensatz, ja. Eine Begegnung mit Jesus verändert uns. Jesus lässt uns nicht, wie wir sind. Er möchte, dass wir ihm gleich werden. Dass wir wie er werden, ja, voller Liebe, voller Hingabe. Weihnachten ist gekommen. Die Frage ist, sind wir bereit, loszugehen? Sind wir bereit, offen zu sein? Ja, erkennen wir, dass Gott oft in kleinen Dingen wirkt? Dass wir das wertschätzen, was Gott uns auch an kleinen Aufträgen gibt? Und wir können gewiss sein, Weihnachten heißt auch, Gott steht zu seinen Berufungen. Wir können tun, was er möchte, dass wir tun. Er gibt uns da die Kraft. Er führt uns durch, ja. Er führt seinen Plan durch, den er hat. Er hat auch Jesus sein Leben beschützt, egal welche Herodisse auf deinem Weg sind. Gott ist größer. Und Gott hat dich berufen, ihm nachzufolgen. Und das sollten wir wissen, ja, Weihnachten, wir können durch Weihnachten total Zuversicht haben, weil der Retter gekommen ist, weil Gott gegenwärtig ist durch Weihnachten. Ja, in diesem Sinne würde ich jetzt einfach die Predigt beendigen und ich würde noch ein Gebet sprechen, wenn ihr wollt. Jesus, und wir wollen dir einfach mal richtig nochmal von ganzem Herzen Danke sagen, dass du den Himmel verlassen hast, dass du gekommen bist hier in eine stinkige Krippe hinein, ganz anders wie die Erwartungen der Menschen eigentlich waren. Du bist gekommen, um all unsere Sünde hinwegzunehmen. Du bist gekommen, um uns Zuversicht zu schenken, Kraft zu schenken. Du bist gekommen, um uns ja einfach frei zu machen. Frei von Angst, frei von Bedrückung, frei von Sorge. Du bist gekommen, um uns nah zu sein. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für Weihnachten. Und ich bitte dich, dass diese Botschaft einfach mit uns geht, wenn Herausforderungen kommen in unserem Leben, wenn wir irgendwo unruhig sind, wenn wir irgendwo Sorgen haben, dass wir uns daran erinnern. Du bist da und du bist mit uns. Und du lebst in uns sogar, ja, durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danken dir. wir dir von ganzem Herzen. Und wir segnen jetzt auch alle, die irgendwo Weihnachten feiern, in den großen Kirchen, wo viele Leute auch kommen, die gar nicht mehr so die Beziehung zu dir haben. Und wir segnen diese Leute, dass sie eine Begegnung mit dir haben, dass sie merken, Weihnachten ist mehr wie ein Familienfest oder ja ein kurzer religiöser, sage ich mal, Lichtblick, sondern Weihnachten bedeutet Beziehung zum allmächtigen Gott zu haben. Und ich bitte dich, dass Menschen das wieder ergreifen und erkennen, gerade auch in unserer unsicheren Zeit, dass du Menschen begegnest. Weihnachten ist aber auch die Zeit, wo viele Menschen, ja, wo Menschen sich auch wirklich das Leben nehmen, Gott. Und du siehst es, weil Menschen verzweifelt sind, weil die Familienbeziehung nicht mehr gut ist, weil das dann alles so ein bisschen ans Licht kommt. Und ich bitte dich, dass du Menschen, die verzweifelt sind, dass du sie berührst und dass sie irgendwie die Botschaft mitkriegen. Sei es im Internet oder durch Menschen oder durch ein Plakat, wie auch immer. Du hast viele Sterne, ja, wie du uns einfach begegnen kannst. Und ich bitte dich, dass du Menschen, gerade die verzweifelt sind, Weihnachten auch, dass du ihnen besonders begegnest und dass du auch das segnest, wo da viele auch so Essen stattfinden und Leute, Obdachlose und so weiter eingeladen werden, dass die Weihnachten einen Ort haben, wo sie richtig gute Gespräche haben, wo sie merken, da ist doch noch ein liebender Gott, weil da liebende Menschen sind, die ihnen diese Liebe präsentieren. Und wir segnen diese Veranstaltung besonders. Und ich segne auch ja euch alle mit einem superschönen Weihnachtsfest und guten Begegnungen. Und der Friede Christi sei mit euch. Amen.